Moin und liebe Grüße zurück aus der Leipziger Tieflandwucht. Hoffentlich das letzte Mal alleine. Ich konnte das Spiel im Nachhinein nochmal gucken. Ich war nämlich unterwegs. Ich persönlich war unterwegs und wollte mich eigentlich überraschen lassen vom Ergebnis und das dann mir erst anschauen. Hat logischerweise nicht so geklappt, ne? Und dementsprechend wusste ich natürlich schon, wie es ausgegangen ist. Ein paar Nachrichten hatte ich im WhatsApp-Chat auch gelesen und so. Und ja, heute kam die Info. Horst Steffen wurde freigestellt. Erstmal alles Gute, Horst, und vielen Dank, dass du da warst. Hat leider nicht sein sollen. Und da sehe ich nicht nur ihn als Alleinschuldigen, hat ja aber auch Clemens Fritz fairerweise so gesagt auf der Pressekonferenz heute, die da anstand, dass natürlich auch die Verantwortlichen oder die weiteren Verantwortlichen da eine Mitschuld tragen. Ich denke, um das vor dem Spiel noch abzuschließen, ich denke, dass der Umbruch im Sommer nicht groß genug war, damit Horst Steffen richtig reinkommt. Weil es hat ja immer wieder gefehlt an den Spielern. Es wurden erst wirklich in der letzten Woche wurden erst die ganzen Spieler geholt, bis auf ein, zwei Ausnahmen, Wöber und Mbangula. Und die Wunschspieler, die Horst Steffen hatte, konnten nicht gebracht werden. Dementsprechend, ihm kann man vielleicht vorwerfen, dass er da nicht genug Druck dahinter hatte, zumindest nicht öffentlich. Intern weiß man ja nicht, was da so gesagt wurde. Ole Werner hat es ja beispielsweise schon auf einer Pressekonferenz damals bemängelt. Und ja, dementsprechend hat sich das dann in den letzten Wochen jetzt so angedeutet, dass der Trainer gehen werden soll. Und es wurde natürlich auch lautstark schon von großen Teil der Fans auch gefordert, aber immer mit der Information, dass er nicht der Hauptschuldige ist. Man kann ihm auch vorwerfen, dass er sich vercoacht hat, dass er Spieler nicht auf den Positionen spielen lassen hat, wie sie am besten wo, oder wo sie am besten aufgehoben werden. Aber da ist ja auch noch ein Team drumherum. Also es ist ja auch nicht nur er, sondern da sind ja auch noch Co-Trainer dahinter, Analysten und so weiter und so fort. Also ja, aber er muss natürlich dann seinen Hut nehmen, die Verantwortung tragen. Und damit möchte ich das Thema auch abschließen. Wir haben, glaube ich, in den letzten Wochen dazu gesagt, jetzt ist halt einfach die Frage, wie geht's jetzt weiter? Hat sich denn Clemens Fritz in den letzten Wochen bereits mit Trainern unterhalten oder dauert das jetzt nochmal ein, zwei Wochen? Weil das ist natürlich jetzt auch keine gute Ausgangslage. Dazu passend habe ich einen Kommentar gelesen, der nicht direkt uns galt, der war gepostet worden von, verdammt, wie hießen die? Von Elf Freunde. Und da gab es einen User, der hieß Werder77 und er stellte die Frage: Wie soll man jetzt Transfers tätigen, wenn nicht klar ist, wer neuer Trainer wird? Fritz hatte eine Woche zu lang gewartet oder Fritz hat eine Woche zu lang gewartet und muss sich jetzt parallel um Spieler und Trainer kümmern. Das ist zum Scheitern verurteilt. Und fand ich sehr treffend leider, weil ich hatte es ja auch gesagt vor ein, zwei Wochen. Ich glaube, vor dem Hoffenheim-Spiel war das vor einer Woche, dass man, wenn man jetzt noch ein, zwei Wochen wartet, wäre es zu spät. Da ist es halt genau in den Zeitraum reingefallen. Wahrscheinlich war es auch vor dem Hoffenheim-Spiel schon zu spät. Aber das werden wir ja sehen. Also wichtig wäre es natürlich, möglichst schnell eine Trainerlösung zu finden, ne? Wenn man das sich so anschaut. Aber so richtige Namen haben sich da jetzt noch nicht verdeutlicht. Und ich habe jetzt auch keinen Wunschnamen, den ich mir da in der Position vorstellen könnte. Ich habe ein bisschen Angst, dass es einer der beiden Bows wird. Aber da könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren hinterlassen, welchen Trainer ihr da jetzt an der richtigen Stelle seht für diese Position und wie das überhaupt weitergehen soll. Und wenn ihr das schon gemacht habt, könnt ihr gerne auch gleich den Channel abonnieren. Logischerweise, dann seht ihr jede Woche, wann die Tieflandwucht hochgeladen wird. Gut, Dann kommen wir erstmal zur Aufstellung. Und da hat sich im Spiel zum Dienstag nur ein bisschen was verändert. Also Perthes ist raus und Milošević ist raus. Dafür kamen. Also Bangula kam wieder rein. Und oh, jetzt weiß ich gar nicht, für wen Puertas draußen war. Peinlich. Naja. Achso, nee, Friedel kam wieder dazu. Genau, Friedel ist wieder dazugekommen. Jetzt sehe ich es gerade. Ich weiß nicht, warum ihr es nicht seht. Das kriegen wir aber auch noch hin. Ja. Genau. Also Friedel ist wieder zurückgekehrt nach seiner Gelbsperre. Lien konnte dadurch wieder auf die 6 rücken. Dafür ist Puertas raus. Und Bangula kam für Milošević. Wurde ja schon lange gefordert, dass Bangula von Anfang an spielt. Ich glaube, das hat er in den letzten Wochen sich auch durch seine Kurzeinsätze verdient. Und ja, eigentlich eine stabile Aufstellung. Es wird immer wieder bemängelt, dass die immer noch Dreierkette spielen. Und ich verstehe das auch, weil das letzte Spiel, was Werder gewonnen hatte, war doch das gegen Wolfsburg. Und da wurde noch Viererkette gespielt, aber selbst da haben wir schon kritisiert, wie die Viererkette aufgestellt wurde. Das lag nämlich an dieser Pieper-Koulibaly-Diskussion. Also da musste dann Koulibaly auf Linksverteidiger, nee, Marco Friedl musste auf Linksverteidiger spielen und Koulibaly und Pieper mussten in der Mitte spielen. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Bedarf in der Innenverteidigung. Also da sind ja jetzt doch ein paar Spieler ausgefallen. Amos Pieper mit seiner Infektion im Knie oder im Bein. Und in Niklas Stark, wo ich jetzt auch noch nicht so ganz, gerade nicht so ganz genau weiß, was er hatte. Wo man aber auch schon eine Weile drauf verzichten musste. Saß er denn auf der Bank? Aufstellung? Bank. Saß auch nicht auf der Bank. Ja. Und wer saß auch nicht auf der Bank? Bittencourt. Ja, auch noch ein Thema. Haben wir auch noch ein Thema. Gut, dann. Das ist die Aufstellung. Die Diskussion verstehe ich. Vor allem, wenn es darum geht, dass man dann halt, wenn man sowieso schon zu wenig Innenverteidiger hat, nicht gleich alle drei spielen lassen soll, falls Sperre oder Verletzung oder sonst irgendwas kommt. Aber da muss ich auch dazu sagen, dass ich jetzt letzte Woche nicht gefühlt hätte, wenn wir dann mit Malatini und Koulibaly alleine hinten drin gespielt hätten. Malatini auch eine interessante Personalie. Können wir dann auch noch im Verlauf des Spiels drüber reden. Und dann gehen wir ins Spiel rein. Da ist mir nämlich direkt aufgefallen, dass Werder wirklich was vorhatte und direkt nach vorne losgestürmt ist. Und Gladbach musste so in der Anfangsphase sich wirklich hinten reindrücken lassen oder hat es eher erstmal ruhig angehen lassen hintenrum und wollte natürlich dadurch immer wieder auf die Konter setzen. Werder hatte die meiste Zeit das Spielgerät, den Ball. Und hat aber nicht so richtig Chancen daraus kreieren können. Selbes Thema wie die letzten Wochen auch. Bis dann zur 20. Minute, wo wirklich auch mal, wo Werder eigentlich den Ball verliert, aber dann in eine gute Kontersituation kommt. Durch Mbangula, der da, glaube ich, von Schmid bedient wird. Auf jeden Fall kommt der Ball von hier. Mbangula geht und läuft und läuft und läuft. Bringt dann den Ball in die Mitte auf Njinma und der macht eigentlich einen guten Ballkontakt. Trifft den Ball auch gut, aber Nikolas hält den Ball. Also der war jetzt, das war ein spitzer Winkel, aber der war noch zu zentral geschossen. Wenn er den irgendwie ein bisschen weiter unten links reinbekommt, dann ist der auf jeden Fall drin und dann ist der Jubel wieder groß. Also diesmal gab es keine Großchance direkt nach Anpfiff, so wie in den letzten Spielen. Aber auch diese Chance in der 20. Minute konnte Jinma leider nicht nutzen. Ja, Gladbach hatte natürlich auch immer wieder Möglichkeiten. Es war insgesamt war es eigentlich ein faires Spiel. Trotzdem mit viel Körpereinsatz und viel Foulspielen dort im Mittelfeld. Über Gladbach kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch eine Riesenchance hatten in der ersten Halbzeit. Aber insgesamt soll es ein sehr schlechtes Spiel gewesen sein. Und da kann ich auf eine Nachricht vom Tom eingehen, der gestern auch im Stadion war. Und dieser meinte, dass. Ich lese es einfach vor. Dieses Spiel hat eigentlich keinen Sieger verdient, deswegen war das Unentschieden genau richtig. Das Tor hatte sich Bremen in Halbzeit 2 definitiv verdient, kommen wir noch zu. Aber normalerweise müsstest du beiden Teams eher einen Punkt abziehen. Das war so eine Frechheit. Beide sind schon an sich selbst gescheitert. Koulibaly fand ich bis auf die missglückte Grätsche vor dem 0:1 eigentlich ziemlich stabil. Mich hat heute Lienen eher einige Male negativ überrascht mit unnötigen Fehlpässen. Das habe ich auch so gesehen mit Koulibaly. Also hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Auch Malatini fand ich in Ordnung. Bis auf ein, zwei Fehlpässe, wo die Konzentration nicht so ganz oben war. Ich glaube, das war sogar noch in der ersten Halbzeit. Ja, und Friede halt sowieso. Ich glaube, da gab es jetzt auch nicht viel auszusetzen. Das Tor, ist das noch in der ersten Halbzeit passiert? Das würde mich jetzt noch interessieren. Ne, ist beides in der zweiten Halbzeit passiert. Na gut. Kommen wir noch zu. Dann andauern diese unnötigen Hackenpässe von Schmid und Co. unmöglich. Das habe ich auch bei Bangula, ist mir das ein paar Mal aufgefallen auf der Außenseite. Sowieso in den letzten Wochen. Also bei so einem Stand in der Tabelle und so sollte man wirklich nicht versuchen, irgendwas zu zaubern, sondern da geht es um möglichst effektiven Fußball. Hinten ist dicht, vorne effektiv. Und das hat in den letzten Wochen bei Werder beides nicht so ganz geklappt. Jetzt haben sie immerhin in den letzten 2, 3 Spielen immerhin nicht mehr als 2 Gegentore bekommen. Naja, immerhin. Der Mann war auch ganz okay, hat viel gekämpft, aber die meisten Flanken leider ins Leere gebracht. Und damit beende ich erstmal die Vorlesung. Und zur ersten Halbzeit gab es eigentlich auch nicht viel weiter was zu sagen. Ich hatte noch einen Beitrag gepostet bei YouTube. Ich weiß nicht, wie ihr das seht oder ob ihr das überhaupt seht. Und nach euren Meinungen gefragt. Da kam jetzt nichts rein, das ist jetzt nicht schlimm. Aber wenn ich einen Tag später aufnehme, dann kann ich da auch drauf eingehen, logischerweise. Deswegen hier auch nochmal der Hinweis, dass ihr gerne den Kanal abonnieren könnt. Dafür sind wir euch sehr dankbar. Und ihr uns hoffentlich auch. Gleichzeitig seht ihr ja das Bild hinter mir im Hintergrund. Das Bild ist von Tom, der ja im Stadion war. Danke dafür, Tom. Wenn ihr Teil davon sein wollt, von der Tieflandwucht, dann schickt uns doch einfach bei Instagram ein Bild, am besten im Querformat, von eurem Tag aus dem Stadion. Also einfach hier so ein top aktuelles Bild, wie wir es jetzt hier im Hintergrund haben. Mit den Fans. Und dann, ja, werdet ihr auch namentlich erwähnt. Und wir sind euch dafür sehr, sehr dankbar. Und damit gehen wir dann in die zweite Halbzeit, wo Werder eigentlich auch richtig gut reinkommt, also wieder ordentliche Chancen hat, direkt im Strafraum von Gladbach tätig ist, aber da kann ich mich jetzt auch keine Großchance mehr erinnern. Das ist dann auch ein bisschen abgeflacht, bis dann das Tor gefallen ist, der dann halt über die rechte Seite geht. Da bekommt Rocco Reitz den Ball. Dieser dreht sich schnell und spielt in derselben Bewegung direkt den Pass in die Tiefe. Das sah schon nicht so schlecht gemacht aus, aber Werder ist halt natürlich nicht schnell genug. Koulibaly stand da vielleicht auch ein bisschen falsch und packt da gleich die Grätsche aus. Leider die falsche Entscheidung getroffen. So konnte der Ball in die Mitte gebracht werden und dann war das Ding drin. Backhaus chancenlos. Und ja, Werder wurde einfach wieder ausgekontert, überrannt. Und genau, so ist es 1:0 gefallen. Ja, infolgedessen gab es dann den ersten Wechsel. Da wurde dann nämlich Grill und Milosevic reingebracht. Milosevic kam für Nginma und Grill für Sugawara. Sugawara ist jetzt nicht besonders aufgefallen, hatte, glaube ich, auch eine Chance. Der kam aber auch nicht aufs Tor. Aber natürlich, was da läuft und so, ist schon beachtlich. An eine Situation kann ich mich erinnern bei einem Eckball, wo er da auf den Torhüter von Gladbach, Nikolas, ein bisschen zu rüde dran geht. Ja, der Typ gibt halt einfach alles. Und der hat letztens auch in einem Interview erzählt, dass er noch besser werden muss, um bei Werder bleiben zu können. Ich habe schon das Gefühl, dass er sich jetzt hier wohlfühlt. Ich glaube auch, dass er jetzt schon eine eigene Wohnung hat und nicht mehr im Hotel lebt. Ich würde ihn ja gern behalten über den Sommer hinaus. Ich glaube, Werder ist da auch dran, aber möchte da am liebsten noch mit dem Preis ein bisschen runtergehen. Das ist der Stand, den ich da gelesen hatte. Wie dem auch sei, kam sogar Ware runter. Dafür ist dann Grüll wahrscheinlich hier auf seine Position gekommen, was natürlich auch nicht so geil ist für Grüll, der ja eigentlich, oder den wir ja eigentlich eher hier vorne drin sehen. Und Milojevic. Milojevic ist wieder nicht so top aufgefallen. Das hat er ja auch Tom geschrieben. Also ich fand das sowieso, bis auf das Spiel in oder gegen Frankfurt, da war er sehr, sehr unsichtbar. Man hat ihn sehr selten gesehen. Und gegen Frankfurt stand er halt an der richtigen Stelle dort. Aber ansonsten bringt er irgendwie, trägt er nicht viel zum Spiel bei. Also ganz anders, als man sich das oder als ich mir das Stand jetzt vorgestellt hätte. Vielleicht wird das ja auch noch, aber ist natürlich blöd, wenn man dafür dann ein Eigengewächs wie Keke Top auf der Bank lassen muss, der ja trotzdem noch, also der fester Bestandteil von Werder ist und nicht nur geliehen. Also würde ich eher auf die eigene Jugend setzen als auf so eine Laie, Stand jetzt. Und das hat sich ja auch bewahrheitet, aber dazu später mehr. Genau, nach diesem Wechsel kam es dann immer öfter dazu, dass Gladbach sich wirklich hinten nur noch eingeigelt hat. Also ungefähr so wie gegen Leverkusen. Also Gladbach hat ja auch keine leichte Phase hinter sich, ist auch auf der Suche nach seiner Form. Sowieso die Saison schon, aber auch unter dem jetzigen Trainer Polanski lief das schon deutlich besser und die müssen da aufpassen, dass sie nicht weiter einknicken. Ja, also die haben immer weiter verteidigt, kamen kurz vor Schluss noch zu einer richtig, richtig großen Chance, wo Backhaus überragend hält. Ganz wichtig, ich glaube, das war schon nach der 90. Und was dann nach der 90. auch noch passierte, war der Treffer von Keke Top. Keke Top, wo war der Wechsel? Wo war der Wechsel? Der muss ja auch kurz vor Schluss gewesen sein. Genau, davor kam es schon zu größeren Chancen von dem Mann, der auf den Torhüter schießt, von, ich glaube, Jens Day, der gegen den Pfosten knallt. Also an der Stelle hätte Werder sich das schon verdient gehabt und ist halt wieder mal dran verzweifelt, dass man kein Tor schießen konnte, bis dann Keke Top reinkam und wirklich auch aus einem unsinnigen Winkel eigentlich mit seinem linken Fuß das Tor reinmacht, also ein unglaubliches Tor und ich hoffe, sowas wie eine Art Knotenplatzer für ihn. Hat mich ein bisschen an die Szene erinnert gegen Hoffenheim, wo er auch den Ball mit links aus der Drehung direkt abnimmt. Volley. Also schon breite Brust und da habe ich auch schon gesagt, hätte ich ihm wirklich gegönnt und wenn er aufs Tor kommt, hat der Baumann nichts zu lachen und genauso war es in diesem Fall, der Ball kommt dann aufs Tor und da hatte Nikolas dann nichts zu lachen. Also wirklich ein ganz schönes Tor in allerletzter Minute, vielleicht sogar Sekunde könnte man sagen. Viel weiter wurde nicht gespielt. Der Unverantwortliche, der Unparteiische hat dann auch relativ zeitnah abgepfiffen nach der 95. Minute. Und dann stehst du mit einem 1-1 da, mit einem Trainer weniger. Also fünftes Spiel jetzt von Werder, wo der Trainer nach dem Spiel rausgehauen wird. Zu Recht muss man leider sagen, obwohl man auch da immer noch ergänzen muss. Danke, Horst. Trotzdem, also man kann sich ja trotzdem bedanken, denke ich, dass er da war. Und er ist ja auch wirklich sympathisch. Es hat halt einfach leider nicht gefittet mit dem Material, was er hatte, mit den Verantwortlichen, die er hat. Aber ohne ihn, oder zumindest, das kann man glaube ich nicht sagen, aber zumindest mit ihm kam der Koulibaly-Aufschwung, Backhaus hat sich da hinten gemausert. Sogar Malatini bekommt jetzt Einsatzzeit, was aber natürlich auch an der Situation liegt. De Man und Malatini sind beides noch Themen, auf die ich eingehen wollte, weil das ja zwei Spieler sind, die jetzt unbedingt gebraucht werden, die aber eigentlich schon fast weg waren. Also der Kommentator bei Wow hatte gesagt zu Malatini, dass er ja im Sommer schon gehen sollte. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin, aber also macht schon Sinn, weil er ja unter Ole Werner schon nicht viel Einsatzzeit bekommen hat. Dann kam der neue Trainer. Und dann überlegt man wahrscheinlich doch, ob man da nochmal eher die Möglichkeit hat. Interessenten schien es da keine gegeben zu haben, deswegen ist er geblieben. Der Mann kam nach einer Leihe zurück und hat sich dann schwer verletzt. Hatte jetzt im Winter ein Angebot bekommen, wo dann Werder aber sagen musste, wir müssen das ablehnen, weil wir brauchen dich, Olivier, und ich finde, er macht das auch nicht schlecht. Ich finde es nur komisch, den seine kurzen Stutzen, da holt er sich doch gleich wieder einen Schien- und Wadenbeinbruch. Da habe ich immer Angst vor, aber das ist ja so ein, ja, Fußballerproblem. Genau. Ansonsten, wenn ich mir die Aufstellung so angucke, würde ich euch fragen, wie würdet ihr denn jetzt gegen die Krisenbayern, die jetzt gegen uns antreten werden, wie würdet ihr gegen die Krisenbayern aufstellen? Das ist irgendwie ganz interessant, dass wir jetzt in den letzten Wochen bis auf Hoffenheim wirklich nur Krisengegner hatten. Also Dortmund, glaube ich, haben immer noch so eine leichte Sinnkrise, wenn man das so sagen kann. Frankfurt auf jeden Fall mit Trainerentlassung danach. Dann kam ja Hoffenheim, die sind gut drauf. Leverkusen hatte eine kleine Flaute. Dann Gladbach. Und nächste Woche Bayern, die es ja nicht geschafft haben, gegen Augsburg zu gewinnen und gegen den HSV, was ich extremst ätzend finde, weil die ja auch mit unten drin stehen, die beiden Mannschaften. Also krass, einfach krass. Und da habe ich auch nichts mehr dazu zu sagen. Da kann man gar nichts zu sagen. Also, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern gegen Augsburg verlieren? 2-1. Und dann die Woche drauf gegen den HSV 2-2 spielen. Da ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass Werder gegen die Bayern gewinnt, schon viel geringer. Also, ich bin jetzt nicht so mathematisch bewandert, aber für mich, ja, für mich ergibt es so keinen Sinn, dass der Werder nächstes Wochenende gewinnen sollte. Ob wir bis dahin einen Trainer haben werden, wird sich auch zeigen. Da könnt ihr auch gerne nochmal schreiben, wen ihr da als nächstes an der Seitenauslinie sehen wollt. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Wer das heute schon sieht, noch einen schönen Sonntag, einen schönen Restsonntag. Und dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich nicht mehr alleine. Auf Wiedersehen. Ciao.